In der Bibel steht, Urlaub hat seine Zeit. Das ist eine schöne Zeit. Die sollten wir uns alle immer wieder nehmen. Das ist gut, mal Abstand zu gewinnen, sich selber anzuschauen und das auch, was man macht. Aber Arbeit hat dann auch seine Zeit. Und deshalb bin ich auch wieder hier und gut erholt und mit vielen frischen Impulsen. Ich möchte euch heute und auch nächste Woche ein Buch empfehlen. Ich habe unwahrscheinlich viel gelesen. Im Urlaub hat man ja Zeit, endlich mal richtig Tag und Nacht zu lesen. Ein Buch, das neueste Buch von oder über Bonhoeffer. Bonhoeffer, Pastor, Märtyrer, Prophet. Ich bin restlos begeistert von diesem Buch. Und das hat mein Bild von Bonhoeffer auch noch mal etwas korrigiert. Wirklich korrigiert und hat mir den Mann und Bruder nahegebracht. Liest sich flüssig. Auch die ganzen Hintergründe, mal die Einblicke in seine Familie, in seine ganze Dynastie und so weiter, wusste ich alles nicht. Also das muss nicht nur ins Bücherregal, sondern das muss ins Herz, in Kopf und Herz. Es hat einen Fehler, wenn man überhaupt von Fehler sprechen kann, ist nicht ganz billig. Nicht ganz billig. Also wer will, kann es auch mal von mir ausborgen, kann nachher kommen. Kein Problem. Übrigens auch ein Buch, was man an Menschen verschenken kann, die noch nicht an Gott glauben. Da ist so viel drin für meine Begriffe, dass auch das spannend ist, denn mit dieser schlimmen Geschichte verbindet uns ja alle etwas. Das können wir nicht abstreifen. Das können auch die nicht abstreifen, die nicht an Gott glauben. Und da ist sehr, sehr viel drin. Also ich bin unter anderem von diesem Buch ganz begeistert. Freue mich auch, dass wir gestartet sind mit der Übertragung des Gottesdienstes in die englische Sprache, dass wir auch englischsprachige Freunde aufnehmen können. Herzlich willkommen hier. Bitte macht es weiter kund und dass noch viele Menschen hier wirklich auch zu uns kommen und dann auch die Übertragung des Gottesdienstes, die Übersetzung in ihrer Muttersprache hören können. Im Urlaub hat man Zeit auch zum Beten, hat man Zeit zum Bibellesen in einem noch viel größeren Maße, neben dem Angeln. Und ein Wort aus der Heiligen Schrift hat meine Frau und mich auch beschäftigt und darüber möchte ich heute Morgen sprechen, aus dem Matthäusevangelium Kapitel 8. Das ist mein Examenstext, lang ins Her, aber ein Text, der einen immer wieder neu anspricht, auch weil sich so viel ereignet in meinem Leben und im Leben anderer Menschen, in das ich Einblick bekomme. Ich lese uns aus der Heiligen Schrift aus Matthäus Kapitel 8. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, und wenn man mal vor kurzer Zeit, wie wir im Hauskreis in Israel gewesen ist, dann geht man da auch geografisch ganz anders zu Werke und so, aha, und dann ist Jesus 30 Kilometer dahin gelaufen und so weiter. Das hat für mich jetzt einen ganz anderen Bezug. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin's nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan, habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er, und zum anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, dann tut es. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel noch niemals gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und vom Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs, die eigentlich viel eher den Zugang haben sollten, die werden hinausgestoßen in die Finsternis, da wird sein Heulen und Zähneknirschen. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Ein Glaube, der selbst Jesus zum Staunen bringt. Ein solcher Glaube ist mir noch bei keinem Menschen passiert, sagt Jesus. Ein bemerkenswerter Glaube, über den ich staunen muss. Und dieses Lob von Christus, Das macht uns hellhörig und wir fragen, wie muss denn unser Glaube, sollte denn unser Glaube beschaffen sein, dass dieses Lob von Christus auch unserem Glauben gilt? Mir ist ein Dreifaches aufgefallen. Erstens, es ist ein bescheidener Glaube. Er ist's wert, sagen die Menschen und wollen den Hauptmann Jesus empfehlen. Er ist wert. Herr, kümmere dich um ihn. Der hat als Hauptmann wenigstens noch einen Blick für seine Rekruten. Sein Leibknecht war schwer krank und fiel aus. Vielleicht musste dieser Hauptmann jetzt seine Stiefel selber putzen. Ich weiß es nicht. Und das Leben und Schicksal des Untergebenen ging nicht an ihm vorbei, sondern das ging ihn etwas an. Er nahm sich sein Schicksal zu Herzen. Und er hat ihn schon im Sannbereich vorgestellt. Leider vergeblich. Sie konnten diesem Mann, der eine plötzliche Lähmung hatte, nicht helfen. Aber der Hauptmann zeigte ihm nicht die rote Karte. Musterte ihn nicht aus, obwohl es in der römischen Dienstanweisung hieß, kranke Pferde, Ochsen und Knechte sind wegzujagen. Er machte das nicht. Obwohl er die Freiheit hatte. Wertlos, nutzlos ausrangieren. Nein, für den Hauptmann gab es einen Unterschied zwischen Maschine und Mensch, zwischen einem Tier und einem Ebenbild Gottes. Und deshalb entließ er ihn nicht einfach aus seiner Truppe. Deshalb strich er nicht einfach seinen Namen, sondern er setzte sich für den Untergebenen ein, als wäre seine eigene Not. Das ist ein Chef. Als Chef auch noch Mensch geblieben. Noch ein Herz zu haben für die, die ihm untergeben sind. Solche Chefs brauchen wir, oder? Der hat noch ein Herz, sagten die Mitbewohner von Kapernaum. Und im Parallelbericht im Lukasevangelium, da lesen wir, Jesus nimmt sich seiner an, er liebt das Volk. Er liebt das Volk. Das heißt, er spult nicht seinen Dienst einfach so ab. Hauptsache, der Laden läuft, die Leute sind ruhig und folgen, mucksmäuschen still, gibt keine Ärger nach Rom, herrscht Ordnung. Und dann bin ich zufrieden. Nein, er macht keinen Dienst nach Vorschrift, sondern er hat das Wohlergehen seiner Mitbewohner im Dorf, in dieser Stadt im Auge. Er schaltete sich ein. Er nahm ihre Anliegen auf und ernst. Wenn du dich für einen einsetzt, Jesus, dann für diesen Hauptmann, der ist's wert. Er ist wert, sagen sogar die Frommen in Kapernaum über ihn. Der hat sich ganz freiwillig und spendabel, großzügig gezeigt. Und er hat eine Stiftung zum Neubau der jüdischen Synagoge ins Leben gerufen. Stell dir vor, Jesus, als Heide spendet der für eine fromme Kapelle. Vielleicht hat man ihm eine Tafel gesetzt. Am Eingang der Synagoge, gespendet vom Hauptmann zu Kapernaum. Er ist wert, Jesus, dass du dich um ihn kümmerst. Wenn um einen, dann um den. Und nun steht dieser wertvolle Mensch vor Jesus. Der Mächtige, der Macht hat, vor dem unansehnlichen Rabbi. Der Angesehene vor dem unangesehenen Wanderprediger. Und er stimmt nicht gerne in den vielstimmigen, wohlwollenden Chor der Menschen ein. Er ist's wert, sondern er sagt, ich bin's nicht wert. Ich bin's nicht wert. Er klopft sich nicht an die Brust mit den vielen Ehrenabzeichen und sagt, ich bin ein wertgeschätzter Soldat. Er deutet auch nicht auf die Leute, die ihn verehren und sagt, schau mal, was für eine wertgeschätzte Persönlichkeit ich bin. Er zeigt auch nicht auf die Synagoge da in der Ferne, und sagt, schau mal, was ich gespendet habe und was mir Religion wert ist. Nein, er schaut auf Jesus und sagt, ich bin's nicht wert. Ich bin's nicht wert. Er merkt auf einmal diesen qualitativen Unterschied zwischen dem, der vor ihm steht und sich. Das ist zu wenig. Das ist vor Gott zu wenig. Das ist der entscheidende Glaube, den Gott sucht. Überall sucht. Wir Menschen verweisen ja gerne auf unser Können und unsere Erfolge, auf unser Lametta auf der Brust, auf den Schultern und den Orden auf der Brust und auf die Lorbeeren, die wir haben. Wir haben was vorzuweisen. Und mit diesen Empfehlungsbriefen, wer wir sind, sind wir wertvoll und können unsere Ansprüche deutlich machen. Unsere Ansprüche auch vor Gott. Unsere Ansprüche vor Jesus. Mit diesem, was wir sind und was wir können, da können wir uns doch ein Stück das Himmelreich sichern, oder? Der Hauptmann ist anders. Und er weiß es besser. Und das ist ihm blitzartig klar geworden, dass menschliche Abzeichen im Himmel alle nur Blech sind. Und dass alles, was auf Erden schwergewichtig ist, dass das im Himmel gewogen und für zu leicht befunden wird. Und dass die Opfer, die ein Mensch auf Erden bringt, nichts sind gegenüber dem einen Opfer, was der eine bringt am Kreuz. Wer so klein von sich denkt, der ist nicht weit weg von dem Glauben, den Jesus groß nennt. Das ist bescheidener Glaube, den Jesus bei dir und bei mir sucht. Und dann zweites. Ich stelle fest, es ist ein gewisser Glaube. Jesus ist erstaunt über diesen Hauptmann, der sagt, Jesus, ein Wort von dir, sprich nur ein Wort und die Sache ist gelöst. Die Sache ist geritzt, ein Wort. Er hatte Jesus ausführlich beschrieben, wie es seinem Knecht ging und alle hoffnungslos unternommenen Versuche. Und nun sieht Jesus den Knecht. Er sieht den Knecht in seiner Not und empfindet den Schmerz mit. Wie er ohnmächtig im Bett liegt, bewegungsunfähig. Habe im Urlaub auch ein Buch gelesen von diesem Samuel Kraft, der dabei Wetten, dass verunglückt ist. Muss man mal gelesen haben. Dann ist man dankbar, dass man von der Nase eine Fliege wegscheuchen kann und so weiter. Ohnmächtig im Bett. Jesus kennt und sieht alle hoffnungslosen Fälle. Und er sieht, wie Menschen gebeutelt sind an Leib, Seele und Geist. Und das geht ihm an die Nieren. Das tut ihm in seinem Herzen weh. Die Kranken tun ihm weh. Die Schmerzen sind ihm nicht gleichgültig und die Tränen der Trauernden auch nicht. Und Jesus hat ein offenes Ohr und ein mitfühlendes Herz, so wie wir es eben so fantastisch in den ersten beiden Liedern gesungen haben. Und er fühlt den Schmerz und er weint mit den Weinenden. Auch das macht diesen unseren Gott so einzigartig. Da kommt keine Religion mit und kein Gott oder Götze. Und dieser Herrsch verspricht, ich komme und ich werde mich engagieren. Ich werde mich engagieren. Ich werde ihn kommen und ihn gesund machen. Und nun kommt die Überraschung. Statt darauf zu warten, dass Jesus sich umdreht und mitkommt ans Krankenlager, da sagt der Herr, ist er gar nicht nötig. Ist er gar nicht nötig. Mach doch nicht so viel Aufhebens. Sprich nur ein Wort und alles ist vorbei, dann ist der Krankheit gewährt. Ein Wort von dir, Herr. Warum 10, 20 Kilometer laufen? Ein Vollmachtswort und die Sache ist gelöst. Und er schiebt eine erstaunliche Begründung nach und sagt, Jesus, was Macht angeht, da kenne ich mich aus. Jeder von meinen Soldaten hört auf mich. Wenn ich sage stillgestanden, dann rührt sich niemand mehr. Ich weiß, wovon ich rede, ich habe auch anderthalb Jahre stillgestanden hier. Und wenn ich sage Gewehr präsentiert, dann werden sie geschultert. Und wenn ich sage Schritt Marsch, dann marschieren sie in Reih und Glied. Herr, wenn es um Macht und Befehle geht, dann kenne ich mich aus. Denn hinter mir steht die Macht und Autorität des Kaisers von Rom. Und das weiß jeder. Und deshalb folgen sie mir. Ein Wort von mir genügt. Du aber, Herr, du bist der Sohn Gottes. Du bist sein Stellvertreter auf Erden. Und hinter dir steht die höchste Autorität. Du bist der Bevollmächtigte des Allerhöchsten. Mehr geht nicht. Und höher geht nicht. Und deshalb hast du Vollmacht. in einem ganz anderen Maße als ich. Du hast volle Macht über jeden auf Erden und über jede Situation und über jede Krise. Auf dem Exerzierplatz Erde, da müssen alle tun, was du willst und befiehlst. Wenn du den Krankheitsmächten befiehlst, dann müssen sie weichen. Und wenn du den bösen Geistern befiehlst, dann müssen sie Menschen freigeben, die sie arg gebeutelt haben. Und wenn du Sünde vergibst, dann haben die Altlasten kein Recht mehr, einen Neustart zu verhindern. Und wenn du Bindungen sprengst, dann kommen Menschen in eine neue Freiheit hinein und können wieder menschlich erleben. Und wenn du chaotischen Zerstörungsmächten im Leben befiehlst, dann werden sie zurückgedrängt und Ordnung bricht mehr und mehr durch. Und wenn du der Todesmacht den Giftzahn entziehst, dann können Menschen wieder vertrauensvoll und gewiss heimgehen. Ein Wort von dir genügt. Darum sprich nur dieses eine Wort, Jesus. Dies eine lösende Wort. Übertragen heißt es, eine bestimmte Haltung ist es, die den Glauben vorbildlich macht und die Jesus von uns erwartet. Vertrauen. Grenzenloses Vertrauen. Mit unerschütterlicher Gewissheit rechnet der Hauptmann mit der Macht Jesu über alle und jede Macht. Jesus ist unbegrenzt. Über ihm steht keiner mehr. Da ist keiner, der ihm das Wasser reichen kann. Und Jesus kann. Er kann und er kann alles. Deshalb sprich nur ein Wort. Und Jesus fragt ja manchmal, und da stockt einem der Atem, wenn man das so hört, dass Jesus so einfach fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Ich habe den Eindruck, er fordert uns heraus. Theoretisiert nicht. Seid nicht fromme Zuschauer. Was willst du, dass ich dir tun soll? Steiler Satz. Ihr Lieben, wir sind eingeladen, uns ebenfalls an diesen Herrn zu wenden und in unsere Not reinzuziehen, so wie der Hauptmann. Vielleicht so, Herr, du siehst, dass es in meiner Ehe ganz erbärmlich zugeht. Ganz erbärmlich und dass es flau ist. Und dass ich fürchte, dass sie zu Ende geht. Und wir schaffen den Sprung über den garstigen Graben nicht, obwohl wir schon jahrelang gekämpft haben. Sprich du nur ein Wort, ein massives Wort in unsere Ehe hinein, ganz tief. Herr, mein Kind ist auf Abwägen. Und meine Mittel und Möglichkeiten sind begrenzt. Ich komme nicht mehr hin. Aber Herr, du kannst. Sprich nur dieses Wort, so was du auch bei dem Sohn von bei Augustin gesprochen hast, als die Mutter darauf gebetet hat. Und du hast ihn auf den sündigsten Abwegen erreicht. Sprich dieses heilende Wort. Herr, ich bin vom Leben gebeutelt und vieles läuft absolut chaotisch. Sprich dieses Wort in mein Leben. Sonst habe ich umsonst gelebt. Herr, du weißt, wo ich gebunden bin. Und was das anrichtet bei mir und bei anderen. Und ich red mich immer raus. Herr, sprich dieses lösende Wort da hinein. Sprich dies eine Wort, Jesus. Wer Jesus mehr zutraut, der wird ganz gewiss auch mehr mit ihm erleben. Und wer so konkret von Jesus denkt und ihn vertrauensvoll mit der Situation konfrontiert, der ist nah an dem Glauben, den Jesus erwartet. Und ein dritter Aspekt. Ein voraussetzungsloser Glaube. Der Hauptmann bekennt, ich bin's nicht wert. Und ich habe einfach nichts zu bringen. Was könnte ich dir denn bringen, Jesus? Was kann ich dir denn bringen, Gott? Er hatte keine Taufbescheinigung, er hatte keine Konfirmationsbescheinigung, er hatte keinen Buttabschlusssiegel und nichts. Er war ein religiös Uninformierter, ein Unbeleckter. Im römischen Kaiserkult erzogen, Macht ist alles. Hast du was, dann bist du was. Gehorsam vor Autoritäten, das war das Entscheidende. Das konnte er aus dem FF. Er war auch kein Mitglied der jüdischen Synagogengemeinde. Da bekam er als Heide keinen Zugang. Er zählte zu den Atheisten des Westens und Ostens, wenn man das haben will. Das war, und trotzdem sieht Jesus ihn auf einmal im Himmelreich. Jesus hat die Schau und er sagt, dieser Mann, den ich hier vor mir habe, der mich zum Staunen bringt mit seinem Glauben, der wird zusammen mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich sein. Mit der Ahnengalerie, worauf ihr euch alle beruft. Er hat Zutrittsrecht. Das hat sie geschockt. Sie waren von sich überzeugt, dass sie aufgrund ihrer frommen Ahnenlinie und Zugehörigkeit zum auserwählten Volk diesen Platz im Himmel sicher hatten. Natürlich dort Abraham, Isaak und Jakob und Co. begrüßen würden. Und Jesus sagt, so nicht. Das ist ja so schwer, auch für den Menschen unserer Tage. Und ich habe da viel Verständnis für. Den Menschen in unseren Breitengraden so ärgerlich, wenn man nicht mit dem Taufsiegel oder mit guter Moral oder was auch immer eine Fahrkarte für den Himmel bekommt. Das ist so schwer einzusehen bei uns Menschen. Es muss scheinbar auf etwas anderes ankommen, um einst im Festsaal der Ewigkeit das Fest aller Feste zu feiern. Ein Platz im Himmel haben alle, die nichts mitbringen, außer ihrer Hilfsbedürftigkeit, die nicht mit vollen Händen der Leistung oder der Frömmigkeit, sondern mit leeren Händen vor diesen Herrn treten und sagen, nichts hab ich zu bringen, Herr, alles bist du. Und die sich die leeren Hände von ihm füllen lassen. Das unterstreicht Jesus ja mit einem ganz markanten Gleichnis, in dem zwei Menschen in den Tempel kommen, um anzubeten. Und da ist der eine sehr überzeugt von sich und sagt, lieber Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der schäbige Nachbar da wie dieser Zolleinnehmer, der die Leute übers Ohr haut und so weiter. Danke dir, dass ich nicht so bin. Und dann kommt dieser Zolleinnehmer einige Sekunden später und dann sagt er nur einen einzigen Satz, ihr kennt ihn. Gott sei mir Sünder gnädig. Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus gibt ihm das Prädikatsurteil, der ist, der gerechtfertigt, vor Gott recht und fertig ist. Ihm ist das Himmelreich. Egal wie jemand gelebt hat und egal in welcher Verfassung er sich befindet, wenn er sich an Jesus hängt, wird er gerettet. Und wenn er sich von Jesus vergeben lässt, dann wird er ein Kind Gottes und er ist herzlich willkommen auch im Himmelreich. Jesus allein ist die Eintrittskarte für den Himmel. Und wer alles vorweisen kann, aber Jesus nicht hat, der hat das Entscheidende verpasst für Zeit und Ewigkeit. Und wer nichts hat, aber Jesus hat, der hat auch das Entscheidende für Zeit und Ewigkeit. Der Hauptmann sagte, ich bin's nicht wert, aber sprich du nur ein Wort. Und dann kommt dieser Satz, und sein Knecht wurde gesund in derselben Stunde. In derselben Stunde. Jetzt müsste ich Amen sagen, oder? Ich kann noch nicht Amen sagen. Es ist zu viel passiert, liebe Freunde. Und deshalb ist es ganz wichtig, was ich jetzt noch sage, damit man nicht falsch hört. Ich schaue in letzter Zeit auch immer wieder in sehr enttäuschte Gesichter, Christengesichter, in verwundete Herzen. Und die alles auf eine Karte gesetzt haben, auf Jesus. Und das ist nicht so eingetroffen. Das ist nicht so eingetroffen. Wenn es doch bei mir auch so gewesen wäre. Und wenn es bei mir auch so ginge wie bei dem Hauptmann. Und er kam und er wurde gesund und die Sache ist erledigt. Und da hat sich bei Menschen, noch in dieser Woche habe ich das gehört, etwas ganz tief eingenistet. Eine beginnende Enttäuschung. Eine Enttäuschung an Jesus. Eine Enttäuschung an Jesus.
Man geht weiter zum Gottesdienst. Man liest auch weiter der Bibel. Ist vielleicht für manche oberflächliche Betrachter ist gar nichts zu sehen. Aber da hat etwas im Herzen angefangen. Das ist eine Enttäuschung. Und die wuchert weiter. Liebe Freunde, lasst mich das ganz offen sagen. Nein, es geht nicht immer so wie hier. So glatt und so erfolgreich und so erfordert und so fort. Nur zwei Beispiele. Da ist Kerlei Fiorina, ehemalige HP-Managerin, Wirtschaftsexpertin mit besten Aufsichten auf einen Ministerposten in der Regierung. Und sie erzählt auf einem Kirchentag ganz freimütig aus ihrem Leben, was sie für einen langen Anmarschweg gehabt hat zum Glauben, bis zu einem besagten Weihnachtsmorgen, wo sie angesichts dieses Geheimnisses etwas begriffen hat über den Sinn ihres Lebens, der mehr ist als Arbeit und vieles mehr. Und wo sie das ergreifen konnte. Und wo sie sagt, ich hatte einen Frieden in meinem Herzen in dem Augenblick, wo ich Ja sagte zu Christus, wie noch nie in meinem Leben. Aber das war nicht das Ende. Was dann folgte, war für die knallharte Managerin eine Ansammlung von tiefsten Lebenstälern. Die Ärzte diagnostizierten Brustkrebs. OP und Chemo folgten. Heute gilt sie als geheilt. Kurze Zeit später hat man ihre Stieftochter tot aufgefunden. Und der Ehemann verlor alle Hoffnung und gab den Glauben an Gott auf. Es war Mucksmäuschen in dem ganzen Raum. Mucksmäuschenstill im ganzen Raum. Aber eins spürten alle Anwesenden. Kerlei Fiorina, das ab, dass sie in einem Frieden lebte, der unbegreiflich ist und der über Verstehen hinausging. Trotz allem. Ihr Lieben, und ich schließe etwas, was mich sehr tief betroffen macht. Einer meiner Kollegen hat in dieser Woche sein Kind verloren. Nach einem langen Kampf über 10 Jahre. Über 10 Jahre. Und er schreibt: Was helfen mir alle Einsichten, die Ärzte und Therapeuten sagen? Unser Herz kann damit nichts anfangen. Unser Herz braucht einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Nein, wir haben ihn noch nicht, diesen Frieden. Wir haben ihn noch nicht. Aber wir vertrauen und warten darauf, dass Gott ihn uns schenken wird. Wie schon so oft in unserem Leben. Liebe Freunde, das ist wichtig zu hören. Das ist wichtig aufzunehmen, damit man nicht enttäuscht wird. Christus steht zu seiner Zusage, ich werde dich nie verlassen. Und ich werde niemals meine Hilfe entziehen und dich im Stich lassen. Aber Hilfe kann sehr unterschiedliche Facetten haben. Und die muss nicht immer posthum eintreffen. Dieses Wort Jesu steht. Und dazu steht er. Mag stürmen und schneien, Freunde, und das ist köstlich. Und deshalb bleibt auch bestehen, sprich nur ein Wort. Dann wird Hilfe geschehen. Das bleibt, wenn auch in ganz unterschiedlichen Facetten erlebt wird. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr und Gott, danke, dass du jetzt jeden von uns kennst. Und dass wir vor dir aufgeschlagen sind wie ein Buch. Herr, und du siehst die Rufe
der Hilfsbedürftigen, Herr, sprich bei mir auch ein Wort, das lösende Wort. Und da könnte alles vorbei sein. Ich bitte dich, Herr, dass du da hineinsprichst. Und Herr, du siehst auch vielleicht enttäuschte Gesichter und wo da etwas im Herzen angefangen hat an Zweifel, an Bitterkeit und Groll, auch in deine Richtung. Rede auch da hinein. Herr, wir vertrauen dir. Und nun dolmetsch du dieses Wort in jedes Herz und in jeden Kopf und in jede Lebenssituation. Herr, du wirst etwas daraus machen zu deiner Ehre. Wir setzen ganz auf dich. Amen.